herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer weiteren Episode Action Cult. Heute mit einem Thema, das ja viele Podcasts in irgendeiner Art und Weise schon mal angefasst haben. Wir versuchen es ein bisschen spezieller. Bevor ich zu meinem Gast komme, will ich kurz Danke sagen. Danke an euch da draußen, die für mich und für Patrice abgestimmt haben, denn wir haben vor 2-3 Tagen den Swiss Podcast Award gewonnen und ich für unseren Fußball-Podcast und ich kann nur Danke sagen, danke. So ein Teil in den Händen zu halten ist unfassbar geil und ja, danke an alle. Und jetzt will ich zu meinem Gast kommen, denn es ist sowas von überfällig, dass wir mal wieder miteinander quatschen. Bei mir in der Sendung im virtuellen Raum ist heute der Nils Bothmann. Bothmann, oder? Ist richtig, oder?
Bothmann.
Bothmann?
Wie das Boot ausgesprochen, genau. Obwohl es mit dir hergeschrieben alles wird.
Nils, hi. Schön, bist du wieder da.
Danke, danke. Auch dir ein herzliches Hallo.
Es ist ja schon eine Weile her. Wir haben ja für Fratzengeballer uns ein paar Mal getroffen für Themen wie, ich glaube, Walter Hill warst du mit dabei.
Genau, Walter Hill. Police Story haben wir gemacht.
Ach ja, den Police Story Cast, das ist mein bester Auftritt ever, genau. Und war noch einer, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, wie erwachsen ist der Actionfilm?
Genau, genau. Da wurden wir kurz philosophisch.
Genau, da wurde's, und ich glaube, die meisten Episoden könnt ihr nachhören beim Sergeys Nachtprogramm. Der sollte Episoden eigentlich bei sich irgendwann mal bringen, wenn er es noch nicht gemacht hat. Nils, wie geht's dir so?
Mir geht's gut soweit, danke. Und dir?
Kann nicht klagen. Ich bin 40, du bist 40. Mein erster Podcast, den ich aufnehme, seit ich die 40er-Grenze überschritten habe. Das ist ein bisschen weird. Vielleicht kann ich es jetzt besser als früher, wer weiß. Was hast du eigentlich mit Filmen zu tun, Nils? Erzähl mal.
Wie soll ich sagen, natürlich auch, wie die meisten irgendwann im späten Jugend-, frühen Teenager-Alter für Filme sozialisiert, dann in die Genre-Kino-Ecke abgedriftet, dort die alten Videothekenzeiten noch sehr zelebriert und eben auch angefangen, Kritiken zu schreiben unter meinem Internet-Pseudonym McLean. Ich habe dann auch später noch so ein bisschen, ich habe es auch unter anderem studiert, also als eins von drei Magisterfächern Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Habe später in Anglistik promoviert mit einem filmwissenschaftlichen Thema zum Thema Genre-Theorie und Shane Black. Genau, und eben das ist so. Mit Filmen habe ich immer wieder Berührungspunkte. Ich habe mal eine Zeit lang semi-professionelle Filmkritikbereich gearbeitet. Genau, und jetzt momentan bin ich auch an einer Filmschule tätig, allerdings gar nicht im inhaltlichen Bereich, sondern als Referent für Drittmittel bin ich dort zuständig und kümmere mich um Anträge und Geld einholen und so weiter und so weiter.
Wunderbar. Also du bist ja wirklich, der Film ist bei dir in der DNA tief verwurzelt. Und ja, man darf sagen, du bist McLean auf der OFDB. Ich meine, der Name war mir ein Begriff, also dein Username war mir ein Begriff, noch bevor wir uns überhaupt gekannt haben. Es gab ja diese 2-3 Großen auf der OFDB, Blade Runner, McLean und dann von mir aus noch einen anderen, einen dritten.
Ich hab vergessen. Den Onkel?
Den Onkel, genau richtig. Einfach diese Namen bei allen Filmen, die ich geschaut habe, haben die mal ein Review geschrieben. Das heißt, für mich und für einige der Zuhörer, die werden sagen, ah, das ist der McLean. Cool, endlich mal wissen wir, wie das sich anhört.
Genau.
Bist du immer noch aktiv am Schreiben auch, also in Foren unterwegs? Im Liquid Love Forum bist du noch dabei, das sind wir beide.
Genau, genau. Deutlich weniger als früher, das hat eben das Berufsleben so an sich, aber du kennst es ja selber.
Leider. Das ist leider so. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was, ich glaube, auch dir sehr lieb ist. Der Nickname lässt ja schon verlauten, McLean. Du hast dich ja wohl nicht umsonst McLean genannt damals. Wie wichtig war Stirb langsam für dich in deiner Filmhistorie?
Tatsächlich war es so ein Schlüsselmoment. Ich habe da eine sehr persönliche Stirb langsam Geschichte, die ich nicht noch teilen kann. Ich weiß nicht, wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass es früher so Magazine wie Limit gab.
Oh ja.
Genau, und das war ja schon in dieser Zeit, bevor man überhaupt Actionfilme sehen durfte. Also zumindest ich habe noch nicht mit irgendwie 6 Jahren eigenem Fernseher angefangen, sondern kam irgendwie erst als Teenager dazu. Und man kannte aber, bevor man die Filme überhaupt schon sehen durfte, so Namen wie halt Schwarzenegger, Van Damme und Stallone. Und dann habe ich halt auch irgendwie damals, als ich Teenager durfte, irgendwie so dieser Samstagabendfilm auf Pro 7, wo ich, weiß ich nicht, geballte Ladung und was weiß ich nicht, was immer gesehen habe. Oft in gekürzten 16er Fassungen, was man damals alles gar nicht wusste. Und dann habe ich eben, dann sagte mein Vater irgendwann mal, ja, an Ostern, da komm, stirb langsam. Der könnte dir auch gefallen. Der ist sehr gut. Und ich dachte so, ja, dieser Bruce Willis, wer ist denn das? Das war ja jetzt keiner von diesen drei großen Namen, die man immer wieder hörte. Und eben dann habe ich ihn gesehen und ich war total weggeblasen davon. Und es ist ja immer noch einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar mein absoluter Lieblingsfilm immer noch. Und ja, das war auch so ein in meiner Filmsozialisation ein wichtiger Punkt, würde ich sagen.
Das ist ein 10 für 10 für dich, oder? Das ist ganz klar ein 10er.
Auf jeden Fall, was sonst?
Schaust du dir zu Weihnachten an? Ist es für dich ein Weihnachtsfilm, den du immer kurz vor Weihnachten einschiebst, oder? Bei mir ist es nämlich so. Also für mich immer kurz vor Weihnachten geht der in Player.
Jein, es ist halt so, ich habe irgendwann in Jugendtagen, als man auch noch nicht so viel Auswahl hatte, meine Lieblingsfilme sehr oft gesehen, dass ich sie inzwischen fast mitsprechen kann. Deshalb kann ich die nicht jedes Jahr nochmal sehen, weil ich kenne sie einfach zu gut. Aber ich habe tatsächlich das vorletzte Mal habe ich mit meiner Frau den zusammen kurz vor Weihnachten gesehen. Und vor 2 Jahren kam Stirb langsam hier kurz nach Weihnachten im Kino in Köln. Und da habe ich die Chance genutzt, ihn dann nochmal auf großer Leinwand zu sehen, weil als er damals kam, da war ich dann, da war ich 5. Da konnte ich noch nicht so gut ins Kino gehen.
Schwierig.
Genau.
Sehr schwierig. Aber ich beneide dich dafür, den im Kino gesehen zu haben. Da hast du, mein Neid ist absolut bei dir. Wie stehst du zu den Fortsetzungen? Einfach, das machen wir kurz, aber 2, 3, 4 und 5, bist du da auch glücklich gewesen durch die ganze Reihe durch? Oder hat sich das irgendwann, dass du gemerkt, ja, die werden schlechter? Oder hast du gar keine Gefühle mehr dafür?
2 und 3 sind für mich auch immer noch sehr, also eigentlich genauso weit oben. Es war für mich, es war damals auch, als ich dann dazugestoßen bin, war es ja quasi so eine Art Trilogie, obwohl es nicht groß war, aber irgendwie war das so ein Die Hard Trilogy und tatsächlich auch alle super auf ihre Art und Weise tatsächlich. Und dann der 4., den HS war dann damals mein erster Stück langsam nicht im Kino sehen durfte, da war ich 24, als er kam. Ich mag den gerne, es gibt Sachen, mit denen ich nicht so ganz so glücklich bin wie dieser Harrier-Szene, aber ansonsten ist er doch sehr, sehr gut gemacht und gerade auch in dieser längeren R-Rated-Fassung auf DVD kommt er noch eher ans alte Flair dran und danach war ja auch Schluss. Danach gibt es ja keine Shit-Langsam-Filme mehr. Also es gab da zwar 2013 den komischen Film mit Bruce Willis, wo er in Russland ist, aber nein, das war auf jeden Fall nicht John McClane, der die Hauptrolle gespielt hat.
Ich habe den 5. nie zu Ende geschaut. Ich konnte nicht. Als die zueinander sagen, wir fahren jetzt nach Tschernobyl, war bei mir wirklich fertig. So, nee, bin ich weg. Völlig weg. Und da auch das Verhalten von John McClane während des Films, das war nicht John McClane.
Ja, ich habe ihn tatsächlich einmal im Kino gesehen und tatsächlich war es, ich habe ihn am Ende gesehen, du hast da noch eine Highlight-Szene verpasst, wenn sie irgendwie in Tschernobyl sind und der Bösewicht setzt irgend so ein super Gas frei, was die Radioaktivität neutralisiert, aber sie wissen das nicht, sie gehen einfach da rein so, hier ist der Strahlung, aber wir haben ja Lederjacken an, gehen wir einfach mal rein. Also das ist schon eine ziemliche Frechheit gewesen. Ansonsten, also wie gesagt, ich habe, glaube ich, selten so einen Qualitätsabfall wie zwischen Stirb langsam 4 und Stirb langsam 5 erlebt bei Fortsetzungen.
Und deswegen lassen wir es Stirb langsam, wie es ist. Nach 4 Filmen ist da Schluss, das sehe ich ziemlich ähnlich. Aber was der erste Teil gemacht hat, nicht nur, dass er ein Meilenstein des Action-Kinos ist, er hat ja auch, wie ich es und vielleicht auch du es nennst, man hat eine neue, eine Art Subgenre des Actionfilms mitbegründet. Die sogenannte Stirb-Langsam-Formel, so nenne ich sie zumindest, wurde da quasi implementiert. Was ist denn das ganz genau? Oder so eine Art modernes Versteckspiel auf engstem Raum?
Ich denke, das kann man sagen. Also ich meine, es gibt in einer Dissertation habe ich mal den Begriff Formelfilm gelesen. Also Peter Scheinflug hat den Begriff aufgestellt und sagt quasi, dass es immer es oft bei so populären Trends oder Genres einen Film gibt, der so eine Formel etabliert. Und ich denke, für die Stirb langsam Formel ist es wirklich in der Formelfilm. Also es gibt ja auch durchaus Vorläufer. Ich habe neulich noch einen Empire-Artikel dazu gelesen, dass zum Beispiel am Set von Stirb langsam viele der Crew waren Fans von Assault und Precinct 13, der durchaus ähnlich ist. Aber ich glaube halt, er hat natürlich einfach das gemacht. Er hat eben nicht wie in Assault on Precinct 13, es gibt, der ja auch wiederum sich auf Rio Bravo und Night of the Living Dead beruft, hat er ja einfach diese Idee, es ist nicht mehr eine Gruppe, die da belagert wird, sondern eigentlich das Gebäude ist bereits eingenommen und es gibt eben eigentlich in der Regel einen Helden oder manchmal so Buddy-Duos, die das machen, aber es ist nicht in eine große Gruppendynamik in diesen Stipp langsam Rip-Offs drin. Eigentlich ist es ein Einzelkämpfer oder zwei Leute, die das mal sind, die sich durch den Film kämpfen.
Oder einfach ein Helden mit einem kleinen Sidekick, der völlig von der Situation überfordert, irgendwie gezwungen ist, mitzuhelfen. Wie Argyle jetzt zum Beispiel, der ja nicht zwar direkt mithilft, denn es ist ja alles remote, was der macht. Und ja, Al Powell ja auch. Die haben bei Stipp langsam remote John McClane geholfen. Die waren nicht mit direkt vor Ort. Aber trotzdem, das braucht es eigentlich auch. Jemand, der quasi mit dem der Held auch sprechen kann, oder?
Natürlich, es geht ja darum, eben dieses Gefühl des Eingeschnittenseins, dass man oft irgendwie gucken muss, wie, also oft sind diese Filme ja auch insofern realistisch, dass da nicht jemand ist und sofort sagt, oh, dieses Gebäude ist besetzt worden, ich muss sie alle umbringen, sondern eigentlich, dass man versucht, eben so eine realistische Formel zu etablieren, von wegen, da ist jemand, der versucht, eigentlich die normalen Wege zu gehen. Er möchte irgendwie Hilfe holen, er möchte die Geiseln nach draußen lassen und so weiter und so weiter. Und das ist eben, es war ja damals auch einfach von der Figur eine große Abkehr von dem, was man so kannte, von dieser Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, wie soll man sagen, diesem Muster, dass da irgendeiner ist, der immer souverän ist, der immer alles platt macht, der irgendwie nie zweifelt oder selten zweifelt. Ich will ja jetzt auch nicht alle Filme von den dreien über einen Kamm scheren, aber da war halt eben John McClane damals eine deutlich verletzlichere Figur, einer, der eben zweifelt, der irgendwie flucht, weil ihm die ganze Sache über den Kopf wächst und so weiter und so weiter.
Genau, und dem entgegen steht ja eigentlich ein Phantomkommando zum Beispiel, wo ein Arnold Schwarzenegger wirklich durch diesen Film marschiert und hunderte von Schergen über den Haufen ballert, einfach weil er sauer war, dass seine Tochter entführt worden ist. Das passiert ja bei diesen Filmen eben nicht, da ist ein Held, der, ich will ja fast schon sagen, sich verwundbar zeigt, der überlegen muss, der taktisch planen muss, der völlig underpowered, also völlig unterlegen ist und sich den Bösewichtern trotzdem behaupten muss, 1 gegen 1 quasi, oder? Und das sind jetzt auch, oder auch Lethal Weapon, das ist ein ganz anderer Typus von Actionfilm, oder?
Auf jeden Fall. Das Lustige ist, wo du gerade Phantomkommando erwähnst, es ist ja, also Willis war ja nicht die erste Wahl für die Rolle, er war, glaube ich, irgendwie der 5. oder 6, den sie gefragt haben. Und Arnold Schwarzenegger war tatsächlich mal im Gespräch. Es gibt auch das Gerücht, dass das Ganze mal als Fortsetzung von Phantomkommando geplant war.
Oh.
Und ich glaube, es wäre ein sehr, sehr anderer Film geworden, wenn das gewesen wäre.
Ja, das ist sicher unterhaltsam. Das kann man sagen. Aber ich bin glücklich so, wie Stipp langsam schlussendlich doch geworden ist. Also will ich nichts dagegen sagen. Die Buchvorlage, Stipp langsam hat ja auf einem Buch basiert aus den, bitte korrigiere mich, 60er, 70er Jahren, oder?
Ich glaube ja, auf jeden Fall Nothing Lasts Forever von Roderick Thorpe ist es.
Genau, und da schon, weißt du, hat dieses Buch bereits dieses Szenario so auch wirklich entworfen? Oder war das nur eine, ist Stipp langsam nur sehr lose basierend auf dieser Geschichte?
Also ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Es ist in manchen Punkten sehr ähnlich. Allerdings ist es so, Joe Leland, wie die Figur heißt, ist eben kein Polizist, seine Frau besucht, sondern ein Pensionär, der bei seiner Tochter vorbeischaut. Es gibt einen Film von 1968, The Detective, mit Frank Sinatra, der auf dem Vorgängerroman basiert, der nicht sehr gut ist, was man leider sagen. Ich habe ihn mir zur Vorbereitung auf unseren Podcast angesehen, aber das ist eine andere Geschichte, der funktioniert in vielen Punkten einfach nicht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, Sinatra war damals schon jetzt nicht kein besonders agiler und körperlicher Typ, und wenn man sich überlegt, der ist halt, der Detective ist 20 Jahre älter als Stirb langsam, und Sinatra war für die Hauptrolle angefragt, auch das wäre ein sehr anderer Film geworden. Und wie gesagt, das Buch, es hat seine Schwächen. Es ist zum Beispiel, dort sind es tatsächlich überzeugte osteuropäische Terroristen oder politische Terroristen, die dort einmarschieren. Diese Szene, wo er vom Dach springt, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wie es war, es schon 15, 20 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, kommt auch vor, aber zum Beispiel so, er springt da nicht runter, sondern er legt sich auf eine Werbetafel, die da ist, und rollt so langsam runter, um den Feuerwehrschlauch, was vielleicht realistischer ist, aber als Stunt, glaube ich, relativ kacke ausgesehen hätte im Film. Und ja, und die Figuren sind auch ziemlich asoziale. Also es gibt am Ende auch die Szene, wo also die Figur, die Karl im Film ist, nochmal zurückkehrt und er von seinem Polizisten-Kompagnon gerettet wird. Aber in dem Buch ist es so, er nimmt dann seinen unfähigen Vorgesetzten als Schutzschild, der dann von dem Bösewicht durchlöchert wird und erst dann erschießt er ihn. Also wäre, glaube ich, auch ja ein anderer und auch ein schlechterer Film geworden, wenn das so gewesen wäre.
Aber trotzdem, Nothing Lasts Forever heißt der Roman. Ich glaube, ich muss mir den für die Urlaubslektüren nochmals holen. Das könnte doch was sein, was mich interessieren wird, mal das Original zu lesen. Wie es angedacht war zumindest. Sehr spannend. Jetzt hat Stirb langsam ja, das war ja ein Riesenhit damals. Das war, nochmals, es ist ein Meilenstein des Actionkinos. Was passiert in Hollywood, wenn irgendwas so richtig einschlägt, man will versuchen, diesen Erfolg zu wiederholen? Zum einen mit Fortsetzungen, das wisst ihr, da haben wir drüber geredet, es gab Stirb langsam 2, 3, 4 und in einem Paralleluniversum gibt es noch einen guten fünften irgendwo. Aber das war ja noch nicht alles. Die Leute haben geschnallt, hey, wir können jetzt machen, Stirb langsam an einem anderen Szenario. Wie schnell ging das? Was war da erst das erste Rip-Off danach? Wir reden von Rip-Offs, ja, ist es eine Nachahmung, ist es ja eigentlich nicht, oder? Was ist die korrekte Übersetzung für ein Rip-Off?
Ja, eine Kopie könnte man vielleicht sagen, oder ein
Generika bei den Medikamenten.
Genau.
Was war das erste eigentlich danach? Weißt du das? War das dann schon Alarmstufe Rot?
Ich bin mir nicht sicher, was das erste war. Es gab ja, wann ist Alarmstufe Rot? Von 91 oder?
92.
92, dann gab es auf jeden Fall, glaube ich, vorher noch, wie heißt es? Es gab, genau, Toy Soldiers alias Boy Soldiers. Es kommt drauf an, ob du die amerikanische oder die deutsche Fassung hast. In Deutschland hieß er Boy Soldiers, weil die Leute nicht wollten, dass es irgendwie Spielzeugsoldaten sind, dachten sie, nein, das halten alle für Kinder.
Geht ja gar nicht.
Genau. Genau. Ich glaube, sie dachten einfach, das wäre zu kindisch für das anvisierte Zielpublikum.
Genau. Toy Soldier war ja dann, Stirb langsam an einer Schule.
Genau. Und ich weiß auch gar nicht, es gibt noch so einen Film, der heißt Boomer Überfall auf Hollywood. Das ist quasi Stirb langsam ein Villenviertel. Der ist, glaube ich, auch von 1990 oder so. Den habe ich mal auf VHS gesehen, vor zig Jahren.
Ich habe mir den vor einem Jahr mal auf DVD geholt, habe noch einen ordentlichen Preis dafür bezahlt, muss ich sagen. Aber ich habe den und der war ziemlich unterhaltsam. Da wird halt wirklich ein edles Hollywood-Viertel von auch Bösewichten überrannt und ein ehemaliger, war das ein Footballspieler oder war der Schauspieler ein Footballspieler? Weiß ich schon gar nicht mehr. Der muss sich halt gegen die wehren.
Die Figur ist ein Footballspieler, weil ich glaube, der Hauptdarsteller war noch Ken Wahl, der auch in hier der Söldner von James Glickenhaus mitgespielt hat.
Genau richtig. Das ist der. Großartig. Sehr schön. Es ist kein schlechtes Werk, muss ich sagen. Das kann man sich problemlos mal geben. Aber ich glaube, wenn man die Großen nimmt, die großen Studios, die haben das dann schon richtig krachen lassen. Alarmstufe Rot. Kenner haben diesen Podcast schon mal von Alarmstufe Rot gehört. War schon vielleicht eines der größten, erfolgreichsten Stirb langsam Rip-Offs danach, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war ja der letztendliche Durchbruch von Seagal im Mainstream, würde ich sagen. Wo er eben auch so seine Rolle so ein bisschen geändert hat, nachdem er viermal der Kopf war, den man nicht aufhalten konnte, den man nicht totkriegen kann, hat er sich was, sag ich mal, vielleicht Event-Kino-freundlicheres rausgesucht und auf dem Leib schreiben lassen. Er war natürlich irgendwie immer noch Seagal in der Hauptrolle, aber es hat ihn, glaube ich, auch einem Publikum zugänglich gemacht, das vielleicht weniger interessiert war an diesen reinen Actionfilm.
Ja, man hat ihm eine Fortsetzung gegeben, die hat in einem Zug gespielt, das war wirklich astreines Stirb langsam auf einem Zug, in einem Zug, auch teilweise unter einem Zug. Das hat auch sehr gut funktioniert, oder Nils? Fortsetzung, bist du auch mit am Board?
Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich sogar in manchen Punkten die Fortsetzung besser. Ich habe jetzt beide lange nicht mehr gesehen, aber so wie ich es in Erinnerung habe, gibt es, glaube ich, im ersten Alarmstufe Rot so einen Action-Block, so wirklich so 10, 20 Minuten, wo er den Großteil der Gegner platt macht. Und in Alarmstufe Rot 2, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, verteilt sich das besser über den Film, dass er halt so nach und nach immer so ein paar Leute ausschaltet.
Das haben wir, ich glaube, das haben wir damals genau gleich gesehen. Alarmstufe Rot hat einfach sehr viel Atmosphäre, Teil 1. Der lebt von diesem Set, diesem Kriegsschiff, von den tollen Nebenfiguren. Und Teil 2 hat einfach sich völlig auf die Action verlassen und das richtig schön durchgetaktet. Durch den ganzen Film hindurch, wird dir nie langweilig. Aber schon Teil 1 finde ich gut, kann ich wirklich nichts dagegen sagen.
Beide also, super, beide sehr gut. Also sehe ich auf jeden Fall sehr weit vorne, was so Die Hard Rip-Offs angeht. Im gleichen Jahr, wie wo wir jetzt gerade bei den großen Hollywood-Kopien waren, im gleichen Jahr wie Alarmstufe Rot, wenn ich jetzt die Zahlen richtig in dem Kopf habe, sind auch zwei andere sehr prominente Die Hard Rip-Offs entstanden. Zum einen Passagier 57, der quasi das sehr populäre Die Hard auf einem Flugzeug-Prinzip etabliert hat. Und Cliffhanger, quasi Stirb langsam auf einem Berg mit Stallone in der Hauptrolle.
Oh ja, und das ja, also Passagier 57, Wesley Snipes, ja, erster Durchbruch eigentlich in eine höhere Actionliga oder in die Actionliga überhaupt. Da wurde sein Name mal richtig präsent. Der spielt aber eigentlich nur etwa zur Hälfte auf dem Flugzeug, oder?
Stimmt, es gibt dann die letzte Hälfte, oder das letzte Drittel spielt dann ja an so einem Flughafen auf dem Rummelplatz.
Richtig, richtig. Und als wir den zum letzten Mal gesehen haben, vor 2-3 Jahren für Fratzengeballer, haben wir den besprochen, war ich auch überrascht, wie relativ kurz eigentlich die Zeit im Flugzeug doch ist. Und da habe ich immer gedacht, ja, ist doch nicht so ein Stirb langsam Ripoff. Der ist nur für 50%. Leider.
Ja, es ist, glaube ich, sowieso ein relativ kurzer Film. Der geht doch, glaube ich, nur 80 Minuten oder sowas, oder so nur 75.
Wenn aber ein Cliffhanger durch exzessiv, Stallone hat da ja richtig angepackt, auch im Fratzengeballer damals besprochen und ich glaube, ich habe die Episode irgendwann hier nochmals gebracht im Action-Cult-Podcast. Cliffhanger hat Stallone ja wirklich ein riesen Vehikel auf die Menschheit losgelassen. Auch für ihn Aufwand, da am Berg rumzukraxeln, der schont sich ja dann auch nicht. Ist ein sehr gutes Werk geworden, oder? Ein gutes Rip-Off.
Auf jeden Fall, es könnte sogar mein persönlicher Favorit unter den Stirb langsam Rip-Off sein. Was vielleicht auch einfach nochmal, um nochmal wieder persönlich zu werden, was für dich vielleicht auch geht, also eben wir mit beidem Baujahr 83 sind ja dann auch in den 90ern Action sozialisiert worden. Und das war ja auch die ganz heiße Zeit der Stirb langsam Rip-Offs. Wie du schon sagst, damals ist das alles mit Kino-Budget rausgedrückt worden und wir haben das dann irgendwie bei den TV-Premieren oder aus der Videothek gesehen und haben uns gefreut wie die Schneekönige darüber.
Ja, und aber leider waren wir dann doch ein paar Jahre zu jung, um das richtig im Kino zu erleben, oder? Und hast du eines dieser Rip-Offs im Kino gesehen?
Ich überlege gerade, also tatsächlich habe eins der Rip-Offs im Kino gesehen, und zwar war das Con Air 1997.
Und da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen auf Con Air. Das ist nämlich für mich so ein Spezialfall. Man zählt ja Speed und Con Air auch zu diesen Die Hard Rip-Offs. Ist denn das wirklich der Fall? Denn für mich ist hier der Faktor des Versteckspielens, der ist mir bei beiden nicht gegeben.
Also ich würde sagen, bei Con Air bin ich dabei, weil es ja eben diese Situation, natürlich, es gibt Exkursionen, wenn sie da auf diesem Flugfeld landen, aber der große Teil des Films spielt ja schon in diesem Flugzeug, was besetzt ist, und natürlich, er spielt nicht Verstecken, wobei er spielt es ja schon gewissermaßen, er spielt halt eben nicht physisch Verstecken, sondern er spielt,
das mentale Versteckspiel.
Ja, psychisch, er muss eben verkaufen, dass er dazugehört, was vielleicht eine andere Form von Versteckspiel ist. Ja, man kann sich darüber streiten. Ich persönlich würde ihn dazu zählen, weil es eben diese Elemente hat. Es gibt eben einen Handlungsort, der wird von Schurken besetzt, die wiederum, wie gesagt, auch da sind wir wieder eben bei Cliffhanger, kann man einen Berg besetzen, aber auch da würde ich sagen, es ist eben dieses abgetrennte Spielfeld, diese Suche nach Hilfe, die diese Stirb langsam Formel eben an die frische Luft überträgt. Und so ähnlich sehe ich es da eben. Er versteckt sich nicht physisch in Cornea, aber er hat eben dieses mentale Versteckspiel, was er mit seinen Widersachern spielt, dass er eben verkaufen muss, hey, ich bin dabei, und irgendwie gleichzeitig, also so wie McLean oder auch andere versuchen müssen, Hilfe zu rufen, ohne dass sie bemerkt werden, ohne dass sie gefunden werden, so muss er auch Hilfe rufen, und Hinweise hinterlassen, ohne dass es auffällt, dass er eigentlich gegen die Kidnapper spielt.
Ja, und Con Air, hey, war mein erster Actionfilm im Kino. Also das war für mich ganz, ganz wichtiges Werk. Ich habe schon Podcast schon oft erwähnt, aber Con Air hat mich und meinen besten Freund damals geprägt. Das hat unsere Art des Filmeschauens völlig verändert. Wir wollten dann weitere Filme wie Con Air sehen. Und ja, das war für uns der große Türöffner, der Dosenöffner in eine wunderbar blutige Welt. Das kann man schon so sagen, ja.
Tatsächlich sind wir da sehr, sehr ähnlich unterwegs. Für mich war das auch, sagen wir mal, eine Art Schlüsselfilm. Eben auch, er war viel erwartet. Er war tatsächlich nicht mein erster FSK 16-Film im Kino, sondern ich habe es tatsächlich noch ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher geschafft. Da sind wir an einem Geburtstag in Metro reingegangen, deshalb der wesentlich weniger Eindruck hinterlassen hat als Con Air.
Hey, ich habe den auch im Kino gesehen. Aber ich habe den nie so als Actionfilm betrachtet wie so, also einen harten Actionfilm, so härter. Okay, Con Air ist nicht richtig hart, aber weißt du, was ich meine?
Ja, klar, ist natürlich schon eher diese Eddie Murphy-Schiene, die so ein bisschen lustiger ist. Es hat zwar so ein paar kleine Härten und so weiter, und das andere, das ist halt eher pures Action-Kino, der Con Air.
Ja, Metro hat versucht, zumindest ein Actionfilm zu sein, aber ob sie es richtig geschafft haben, na. Wir haben es mal versprochen hier im Action-Cult-Podcast. Ich glaube, die vierte Episode war es. Habe ich über Metro gesprochen mit Markus. Und ja, man kann ja gerne mal drauf zurückschauen, aber Con Air ist schon eine andere Nummer. Hey. Das war ein Brett. Das war ein Brett. Hey. Auch ein Brett ist Air Force One. Oder wird der... Ich habe zwar mehrmals jetzt auch gehört, der ist gar nicht so gut aufgenommen worden von den Stirb-Langsam-Liebhabern. Ich finde den immer noch ziemlich gut, muss ich sagen.
Ich mag ihn auch gerne. Ich habe ihn damals, irgendwie fand ich ihn früher etwas besser. Tatsächlich, wenn man ihn heute noch mal sieht, fallen auf, dass manche von den Effekten echt nicht gut waren damals. Also
Flugzeugcrash.
Genau. Das sieht, also, und ich möchte auch nicht sagen, dass es schlecht gealtert ist. Es ist, glaube ich, einem damals nicht so aufgefallen, dass es nicht gut war. Ja, ich mag den auch recht gerne. Ist jetzt, was so die Die Hard im Flugzeugfilme angeht, gefallen mir tatsächlich Con Air, Passagier 57 mit einsamen Entscheidungen, alle drei besser. Aber es ist ein guter Film. Petersen hat einfach oder wusste einfach, wie man sowas inszeniert. Und
ja, toll besetzt. Gary Oldman als Antagonist ist einfach großartig, oder?
Auf jeden Fall. Es ist Glenn Close als Vizepräsidentin, und ich glaube, da sind auch so ein paar Leute in Nebenrollen dabei. Ich glaube, Jürgen Prochnow spielt der Typ, den sie rauspressen wollen und so.
Und ja. El Bundy-Fans freuen sich immer, den Dice Bob Rooney zu sehen.
Daran kann ich jetzt nicht mehr erinnern, aber es ist schon eine Weile, dass ich Air Force One gesehen habe hier. Also ja, aber Air Force One eben, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wo für uns beide Conner ein Schlüsselwerk, ich bin auch eben mit der Action der 90er sozialisiert worden, was, glaube ich, vielen anderen Leuten, die so 5 bis 10 Jahre älter sind als wir, schon wieder zu flashy, zu nicht so bodenständig wie der 80er-Jahre-Actionfilm war, aber wir sind die Kinder der Generation Michael Bay und Tony Scott.
Absolut keine Frage. Und es hätten noch viel mehr Filme in dieser Art geben dürfen, für uns gute zumindest. Einsame Entscheidung ist für mich auch einer, ist aber von der Action her doch eher zurückgehalten. Das ist ja, der Film lebt ja von der Suspense. Jan und ich haben erst gerade vor kurzem über den geredet. Das ist ja fast ein stiller Film, oder? Denn was man da gemacht hat, man hat den vermeintlichen, wenn du einfach nur die Leute in der ersten Hälfte des Films anschaust, da ist ein Steven Seagal dabei und so, und der wird ja gleich mal gekillt. Sorry, Spoiler. Und dann wird es ein ganz anderer Film.
Ich denke einfach, dass wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen auf den Überbau kommen, dass es vielleicht auch dafür steht, eben wie man mit der Formel spielen kann, dass eben, sag ich mal, es gibt eben Filme, die, und der ist eben diese, sag ich mal, zurückhaltende und in Ansätzen sehr realistische Variante davon. Also wenn am Ende die Stewardess das Flugzeug landet, ist es vielleicht nicht mehr so, aber wenn eben diese Idee, dass das Spezialteam versteckt sich da, muss ruhig bleiben, schlägt nicht einfach los und bringt Leute wahllos um, sondern versucht einen Zugriff zu planen. Und ich denke mal, das ist eben vielleicht dieses Feld, der stirbt langsam, weil wir eben diese Formel, glaube ich, irgendwie, man weiß so ungefähr, wie es geht. Es geht darum, irgendein Areal wird von Menschen besetzt und es gibt eine oder zwei Figuren, die dort gefangen sind, die sich aktiv gegen diese Leute zur Wehr setzen müssen. versuchen müssen, nicht gefasst zu werden auf irgendeine Art und Weise, aber eben es gibt so viele Varianten davon. Es gibt eben dieses taktische wie in einsamen Entscheidungen, es gibt dieses Versteckspiel eben dieses im Offenen wie jetzt in Con Air, und es gibt eben diese sehr physischen Sachen wie jetzt Cliffhanger, wo quasi das Spielfeld ein ganzer Berg ist, wo es dann auch einfach die Drehbuchautoren immer was machen müssen. Also es gibt eben in Cliffhanger muss man irgendwie sagen, okay, warum kommt Stallone nicht von dem Berg runter? Warum muss er in der Nähe der Terroristen bleiben? Weil er eben diese beiden Geiseln, seine Freunde beschützen möchte. Und so weiter und so weiter. Erstmal ist es nur einer. Ich glaube, seine Freunde wird jetzt ganz später in die Gewalt kommen. Ich habe das gerade was falsch erzählt, aber eben, er will seinen Freund beschützen. Es ist, man muss es halt eben immer gut machen, um diese Geschichte zu verkaufen. Und ähnlich ist es eben auch in einsamen Entscheidungen. Man muss eben, man setzt eben diesen Rahmen, der große Actionman mit Seagal verschwindet eben nach einem Viertel oder so aus dem Film. Und dann muss man jetzt eben erklären, okay, es ist, dieses Team, dieses Strike-Team muss jetzt eben den Zugriff vorbereiten. Sie können eben nicht einfach rumgehen und sich irgendwie einen nach dem anderen schnappen und den irgendwie kalt machen, sondern sie müssen eigentlich den großen Zugriff planen, wo sie alle Terroristen auf einmal ausschalten.
Genau, und da hast du noch den Twist mit der Bombe gehabt, weil sie wussten, da ist ein Schläfer an Bord. Wenn die zuschlagen, dann wird er das Ding so oder so in die Luft jagen, das müssen sie ihn auch noch kriegen. Die haben es da schon geschafft, so einen Suspense-Überbau zu machen, der dich quasi on the edge of your seat gehalten hat. Du konntest da nicht ruhig zuschauen.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr souverän. Man muss ja sagen, auch leider in der Rückschau sehr prophetisch, wenn man sich eben guckt, was 5 Jahre später in New York passiert ist mit 9/11.
Ey, Nils, ich hab's in der Episode damals gesagt, das war mein 9/11-Film. Als 9/11 passiert ist, habe ich abends diesen Film geschaut, Einsame Entscheidung. Weil es für mich so ein Verarbeitungsding war.
Ja, wobei natürlich, es war ja damals so, dass eben auch viele Leute sagten, oh, die Bilder, das war wie im Kino, das war wie in einem Actionfilm. Und ich glaube tatsächlich eben auch, Stirb langsam kam auch teilweise als Vergleichspunkt vor, eben weil du ja eben auch in Stirb langsam das explodierende Hochhaus hast. Und deshalb ist es ja auch so, oft sind es in diesen Filmen ja auch eben Terroristen, die irgendwas besetzen. Die, also manchmal, es sind manchmal eben auch Räuber, wie in Cliffhanger. Oder ich glaube, diesen Twist kennt jeder, der diesen Podcast hört. In Stirb langsam ist es im Endeffekt auch Räuber. Oft sind es ja wirklich Terroristen, weil diese Motivation, ein Gebäude zu besetzen oder so, muss ja eben auch aus etwas Großem entspringen. Entweder muss es ein sehr, sehr großer Coup sein, oder es muss eben ein politisches Statement sein, um so ein Gebäude zu besetzen.
Oder eben Geld. Geld wie auch zum Beispiel in Broken Arrow. Da wollte ich nämlich fragen, ist Broken Arrow für dich ein Stirb langsam Rip-Off? Denn da hast du auch, du hast da Charlie Sheen. Hilf mir bitte.
Christian Slater.
In der Hauptrolle mit John Travolta als Antagonisten. Und da ist halt der begrenzte Raum ist ein Nationalpark in Utah. Mit Höhlen und allem drum und dran.
Ich habe eigentlich noch nie so drüber nachgedacht, dass Broken Arrow ein Stück langsam Rip-Off sein könnte. Andererseits, aber wenn sowas wie Cliffhanger dazu zählt, dann könnte das natürlich auch ein Stück langsam Rip-Off sein, wenn man sagt, es gibt diesen begrenzten Raum, es gibt dieses, ich meine, da ist dieser MacGuffin, warum er hinterher hinterherjagt, sind eben diese geklauten Bomben. Es ist weniger so, ich will jemanden retten, es gibt keine Geiseln wie in Cliffhanger. Das ist ja das Motiv, was Cliffhanger auch wieder mit Stück langsam verbindet, dass jemand da ist, der eine Geisel aus der Hand der Räuber retten möchte. Insofern, ich denke mal, man könnte ihn, sag ich mal, zum weiteren oder auch vielleicht, sagen wir in Anführungszeichen, zum Randbereich von den Stirb langsam Rip-Offs zählen, wo man sich nicht sicher ist, ob sie dazu zählen oder nicht.
Dann kam ja auch dann immer irgendwann diese Zeit, wo fertig war mit der schönen Zeit, mit diesen Actionfilmen, die wir so geliebt haben. Du hast schon gesagt, Con Air und The Rock 1996, 97 rum war eigentlich fertig mit diesem Stirb langsam auf einem Flugzeug oder sowas, aber The Rock hat es nochmals richtig gebracht, Alcatraz, das alte Gefängnis auf dieser Insel in San Francisco. The Rock, ein perfekter Popcorn-Film, ein Stirb langsam Rip-Off, Fragezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Witzigerweise ist ja auch so eine Mischung eigentlich aus der Stirb langsam Formel mit so Buddy-Cop-Movie-Elementen, wenn halt eben Nicolas Cage und Sean Connery dieses ungleiche Duo abgeben, aber auf jeden Fall von der Prämisse her ein Stirb langsam Rip-Off mit Alcatraz, was besetzt ist, der Geiselsituation, der Bedrohung und so weiter und so weiter. Und auch eben dieses, das Team, dieses SEAL-Team wird sehr schnell ausgeschaltet, dass es eben nur noch eben diese beiden sind, von denen ja eigentlich auch nur Sean Connery der Einzelkämpfer ist und Nicolas Cage zwar einerseits Identifikationsfigur, andererseits aber auch eigentlich eher der Art Sidekick. Ja, und sehr viele Ähnlichkeiten auch mit diesem, mit diesem Versteckspiel, was du schon hattest, dieses, dass das Terrain ausnutzen, so ähnlich wie McLean es macht mit den Luftschächten und so weiter, sind sie hier in den Abwasserkanälen unterwegs, das Improvisieren, also wenn McLean benutzt irgendwie den Computer zum Beschweren von einer Bombe, als er es runterschmeißt und gleichzeitig, und so ähnlich ist es auch da, wenn Sean Connery jemanden mit der Klimaanlage erschlägt, weil er keine andere Möglichkeit hat, oder sie das Feuerzeug benutzen, um einen der Schurken anzuzünden, weil sowas haben. Ich denke, das ist auch eine Eigenschaft vieler Stirb langsam Rip-Offs, dass es um den Einfallsreichtum der Figuren geht. So, wie gehe ich damit um? Ich bin eben nicht wie Arnie am Ende von Phantomkommando und hänge mir 20.000 Knarren um, sondern ich muss mir jetzt überlegen, wie arbeite ich mit dem, was ich zur Verfügung habe, und das ist wenig. Und das ist auch technologisch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt bei anderen Actionfilmen.
Und The Rock, wer ihn wirklich noch nicht gesehen hat, der diesen Podcast hört, Leute, nachholen. Ich meine wirklich, das macht ihr jetzt gleich, nachdem ihr dieses Ding gehört habt. Ihr schaut euch The Rock an, auf Disney Plus müsst ihr zu finden sein. Bitte macht das. Aber Alcatraz wurde ja noch ein zweites Mal benutzt für einen sehr ähnlichen Film, oder? War der gleich gut, Nils?
Ich weiß, eine Scherzfrage, Half Past Dead. Ich mag den irgendwo, aber es ist natürlich, es ist ein Film, der deutlich weniger Budget hat, ein Film, der ein deutlich schlechteres Drehbuch hat, der eine sehr, wie soll man sagen, natürlich ist auch The Rock eine Art Fun-Film, ein Film, den man, weiß ich nicht, mit Chips und Cola oder mit Popcorn und Bier genießen kann. Und eben der Half Past Dead ist halt schon so eine gewisse Art von Ernsthaftigkeit. Also eben, es gibt flotte Sprüche und so, aber er geht nie darüber hinaus. Und Half Past Dead ist so eine Art Fun-Geschichte, mit sehr übertriebenen Sachen, mit einer sehr früh 2000er Definition von Coolness, als irgendwie gewisse Arten von Hip-Hop gerade der heißeste Scheiß waren, und was man dem Film auch jeden durchweg ansieht.
Ja, das war ja so das letzte, nach Exit Wounds, das letzte Aufbäumen von Herrn Seagal. Das sollte ja eine ziemlich große Kinosache nochmals werden. So wurde uns das damals im Internet angepriesen. Nils, ich weiß nicht, wie lange du schon auf der IMDb unterwegs bist, aber der Zeit lang hieß das Teil ja auch Alarmstufe Rot 3, dann wurde es zu Half Past Dead, oder ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau.
Ja, es ist ein sehr harmloses Filmchen. Ich habe da meinen Frieden mitgemacht, und ich denke, es ist irgendwie so nett. Also vielleicht, ich habe ihn auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe das irgendwie als ich habe halt irgendwie einen Alarmstufe Rot 3 erwartet. Vielleicht wäre da auch wäre dann mein Unmut deutlich größer gewesen. Aber ich weiß, der lief in Deutschland super kurz im Kino. Ich habe ihn aber auch zu Hause gesehen, und da wusste man irgendwie schon, was einen erwartet, dass das nicht mehr das große Ding sein wird. Hat schon gesehen an der Vermarktung, Dem hat keiner die großen Sprünge zugetraut, und vielleicht ist das die Erwartungshaltung, die dann da geholfen hat.
Ja, ja. Ja, und das war 2002 rum, oder? Und dann war mal ein paar Jahre Ruhe, im Kino zumindest. Und dann, was 2010, 11, 12, da wurde das Weiße Haus zweimaliges Opfer von Stirb langsam Film, zum einen mit White House Down und zum anderen mit Olympus Has Fallen. Die beiden kennst du nämlich an.
Auf jeden Fall, habe ich beide gesehen. Es ist halt eben auch tatsächlich, sage ich mal, beide so Throwbacks, beide auch irgendwie unterschiedlich. Also Antoine Fuqua hat halt eben mit Olympus Has Fallen, sage ich mal, die sehr rüde, kopfschussreiche Variante gedreht, die eben sehr hart, sehr ruppig ist, eigentlich kaum Humor hat, die vielleicht unter diesen typischen Millennium Pictures Problemen leidet, dass man irgendwie mit CGI Sachen machen möchte, für die man eigentlich nicht das Geld hat. Aber aber eben ansonsten durchaus von jemandem, der es sehr gut kann, sehr souverän inszeniert. Und ja, White House Down ist eigentlich auch spaßig, aber es ist halt eher so diese Popcorn-Bubblegum-Geschichte, so dieses, ja, wie soll man sagen, irgendjemand sagte mal, Olympus Has Fallen ist eher wie das 80er-Jahre-Action-Kino und White House Down wie das 90er-Action-Kino. Ich glaube, es sind eher vielleicht eher so wie verschiedene Spielarten des 90er-Jahre-Action-Kinos. Also Olympus Has Fallen ist so ein bisschen diese Brutalitätswelle, die mit Steven Seagal und was da noch alles kam, war. Und der andere ist eher so dieses Spät-90er-Ding, wo es wirklich eher Event-Kino war.
Aber im Kino ist ja seitdem, und jetzt bitte korrigier mich, wenn ich jetzt falsch lieg. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Kino nochmals einen Film gesehen habe, der sich dieser Stirb-Langsam-Formel irgendwie bedient hat in den letzten 10 Jahren.
Ich müsste überlegen, es gab noch dieses Sequel London Has Fallen. Genau, also Angel Has Fallen von 2019 ist der dritte, der,
Ich hab den vergessen.
das ist so eine Art, das ist so eine Art, das ist so eine Art auf der Flucht-Variante mit,
Ah ja, natürlich! Klar, habe ich. Ja klar, natürlich, klar, natürlich.
ansonsten muss ich aber tatsächlich mal überlegen, ich habe tatsächlich gestern noch einen Film gesehen, den ich absolut nicht empfehlen kann. Und zwar ist das Game Over Man, so eine Art Stirb langsam Parodie auf Netflix. Und es ist richtig flacher und sehr unlustiger Humor. Es sei denn, man findet Penisse an sich sehr witzig, dann könnte man seinen Spaß daran haben, aber es ist doch ziemlich schrecklich.
Skyscraper gab es noch mit The Rock, oder? Skyscraper wird ja dazu gezählt irgendwie, aber ich habe den mal so zur Hälfte im Flugzeug gesehen. Ich fand den nicht so stirblangsamig, abgesehen vom Hochhaus.
Ich muss zugeben, das ist einer, der bei mir noch zu Hause rumliegt, den ich noch nicht gesehen habe.
Wow, es gibt Filme, die du nicht gesehen hast. Das schockiert
Genau.
mich wirklich zutiefst, Nils. Aber im B-Bereich haben wir ja vieles gehabt, das noch gekommen ist danach.
Genau, ich meine, in den 90ern gab es halt, hat irgendjemand immer mal eine Lagerhalle gemietet oder eine Fabrikhalle, wo die dann besetzt wurde. Da gab es ja unzählige von den Dingern. Ich glaube auch, aktuell gab es immer noch mal wieder welche. Mir fällt gerade kein Name ein, aber bestimmt gibt es die ein oder andere Beta-Hard-Variante.
Ich kann noch kurz sagen, Security mit Antonio Banderas war so einer.
Stimmt. Und es gibt noch einen anderen, der fällt mir gerade ein, wo du gerade Security sagst, Final Score mit Dave Bautista.
Im Fußballstadion, den habe ich noch gesucht, richtig. Der war ziemlich nett, der war nett.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er auch von Scott Mann inszeniert. Der lief sogar in einigen Ländern im Kino, bei uns nicht. Aber als ich mal in Holland war, da lief er im Kino. Das sind so Final Score. Auch sehr von Scott Mann, sehr, sehr kompetenter Mann, sehr kompetent inszeniert und ist allerdings auch teilweise fast schon das Rip-Off eines Stirb langsam Rip-Offs, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Nämlich, er hat mich sehr an Sudden Death erinnert mit Van Damme.
Ah, natürlich, wie konnten wir den vergessen? Sudden Death, ich glaube, wir haben ihn nicht kurz erwähnt zuvor. Eishockey-Stadion, er ist ein Feuerwehrmann, geschieden von seiner Frau, die hat bereits einen neuen Mann. Er geht mit seinem Sohn, den er ein bisschen imponieren will, ins Eishockey-Stadion, Terroristen kommen und er muss den Tag retten, sonst macht das ganze Stadion Bumm. Ein wunderbares 90er-Jahre-Werk und für mich einer von Van Dammes Besten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er hat diese sehr guten Küchenfights. Das eine Mal kämpft er gegen eine Killerin in einem Pinguinkostüm.
Ja,
Und
genau.
ja, was man vielleicht auch gerade, wenn wir jetzt bei Sudden Death sind oder auch bei vielen anderen von den Stirb langsam Variationen, was mir da auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das Subgenres anzieht, aber es sind oft auch Filme, die sehr starke Schurkenfiguren haben. Also dass die vielleicht, weil es übersichtliche Gruppen sind, die das machen, die diese Besetzung vornehmen, dass irgendwie oft man sehr charismatische Figuren hat, die sehr unique sind. Also eben, es sind keine gesichtslosen Horden wie Phantomkommando über den Haufen geballert werden, sondern die haben oft eine sehr eigene Persönlichkeit. Also auch in Cliffhanger, in Sudden Death, in Con Air, die ganzen Sträflinge, da gibt's oft immer so fünf, sechs Leute, die rausragen, nicht immer nur der Oberbösewicht und seine rechte Hand.
Mir kommt noch gerade in den Sinn, was ist eigentlich mit Red Dawn? Die rote Flut. Der wäre ja Vorstirb langsam gewesen.
Könnte man sich überlegen, es ist natürlich auch wieder abgesperrte. Aber es könnte auf jeden Fall ein Vorläufer sein mit diesen ganzen. Natürlich könnte man auch da wieder Assault on Precinct 13 ranziehen. Es gibt übrigens noch einen anderen Vorläufer. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Der ist relativ unbekannt. aus den späten 70ern. Und zwar heißt er auf Deutsch Rendezvous mit dem Tod, im Original Golden Rendezvous.
Sagt mir nichts.
Es ist tatsächlich, es basiert auf einem Roman von Alistair MacLean. Die Verfilmung ist, glaube ich, von 1978 oder 77. Und es ist eigentlich fast wie Alarmstufe Rot. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Hauptrolle ist. Komme ich gerade nicht drauf. Ist auch auf einem Schiff, das besetzt wird von irgendwelchen Bösewichten. Und es ist auch eine solide Sache, aber natürlich merkt man halt auch, warum dieser Film nicht den Impact hatte wie Stirb langsam, weil die Schauwerte sind eher gering. Es könnte Richard Harris gewesen sein, der die Hauptrolle gespielt.
Es ist Richard Harris, ja. Ich sehe es gerade vor mir.
Da schaut es gerade aus dem Hinterkopf vorbei, dieses Wissen. Ist eine solide Sache, aber man merkt eben auch, er ist nicht so souverän, nicht so spannend, nicht so spektakulär wie Stirb langsam, deshalb hat er, glaube ich, auch nicht diesen Impact gehabt, aber er ist schon so eine Art Vorläufer, kann man sagen.
Ich könnte das sogar gelesen haben, und zwar noch vor einem Jahr. Ich lese gerne mal im Urlaub ein Alistair MacLean Buch, das gebe ich immer wieder zu, der hat ein paar lustige, unterhaltsame Dinger geschrieben, und ich meine, ich könnte ihn gelesen haben, aber ich dachte, da sind die Terroristen, sind fast schon die Protagonisten des Buchs. Ich könnte es auch gerade verwechseln, aber ich kläre das mal noch ab, Nils.
Ich hab das Buch nie gelesen, ich kenne nur die Verfilmung. Ich vermute, wäre die Verfilmung auch schwer zu schlucken gewesen, wenn man sagt, übrigens, die Terroristen sind quasi unsere Identifikationsfiguren. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Figur dann im Vergleich zu so einem John McClane eher blass bleibt in der Verfilmung.
Und das halt auch, müssen wir auch sagen, wir wissen beide, die Filme aus den 60er, 70ern, da habe ich eher auch statische Bilder gehabt. Das war noch nicht die Actionzeit, wo die Kamerafahrten so super agil waren, wo schnell geschnitten wurde, wo halt die Action, wie man so schön sagt, gerockt hat. Da waren andere Dinge wichtiger im Film noch.
Klar, ich meine, natürlich war die Kameraentwicklung auch manchmal noch nicht so weiter, was Steadicams und so weiter angeht. Aber es gibt auch da Highlights aus der Zeit, aber dann mussten halt auch Kölner sein. Also, was, wenn man so aus die späten 60er geht, irgendwie Sam Peckinpah mit The Wild Bunch und so weiter. Oder auch, wo wir gerade bei Alistair MacLean waren, ich liebe ja Agenten sterben einsam. Aber eben auch sehr, sehr aufwendig inszeniert. Aber es war eben noch nicht so Usus wie damals, wie heute, in den 90ern.
Ja, spannend. Jetzt aber auch im B-Bereich, wenn wir den noch kurz anschauen wollen. Du hast da auch von Herrn Lundgren und Van Damme gab es hier noch ein bisschen mehr. Du hast ja zum Beispiel den wunderbaren Derailed gehabt, oder? Oh, ja. Derailed kennst du, oder? Ja, super, oder? Steht langsam auf einem Zug.
Ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen. War das nicht auch so ein... Ich meine, ich wusste auch, dass das ziemlicher Rotz ist. Insofern hat es nicht ganz so wehgetan. Aber war das nicht auch so ein Ding, was mit Stock-Footage verseucht war?
Total. Und die deutsche DVD, die war großartig. Ich weiß, hinten auf dem Cover haben sie Zeug geschrieben wie mit dem Superstar aus Star Trek. Und da kam diese eine Dame, die zweimal mitgespielt hat in der Star Trek Episode. Also es ist unfassbar, was da die Texte sich rausgelassen haben. Der Film ist absolute Grütze, müssen nicht drüber reden. Absolute Grütze. Und da hat es der Dolph schon besser gemacht mit Command Performance. Es stirbt langsam an einem Rockkonzert, wo du ihn siehst an den Drums sitzen und er war ein alter Rocker oder Motorrad-Gangster-Typ und dann kommen Terroristen und er räumt halt auf mit Drumsticks und allem.
Ich fand den auch ganz solide, ich muss zugeben, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber es war auch aus der Zeit, als eben Action und vor allem B-Action nicht mehr die Budgets hatte, die es früher gab, nicht diesen Aufwand. Deshalb ja, durchaus eine solide Sache. Ja, wenn wir jetzt noch im B-Bereich sind, gibt es tatsächlich, ich meine, da gibt es unheimlich viel Schrott. Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Vielleicht reden wir mal über ein paar Filme, die gut sind aus dem Bereich, was vielleicht unsere Hörer gefällt. Dann fange ich einfach mal an. Was sehr spaßig ist, ist Deadly Takeover oder im Original Deadly Outbreak mit Jeff Speakman. Also, das ist halt so eine, es spielt in Teheran, als die Botschaft übernommen wird von Terroristen. Ich meine, es wäre die Botschaft gewesen und Jeff Speakman räumt auf mit Ken Brokerate. Sehr aufwendig. Leider ist die Uncut-Fassung relativ rar. Ich habe irgendwann mal, gab es mal eine Holland-DVD, die habe ich dann über einen Freund bestellt. Inzwischen ist sie, glaube ich, out of print und sonst gibt es den sehr wenig. Es gibt die deutsche DVD, die aber eben, ja, wo nicht der ganze Film drauf ist, um mal so zu sagen.
Da fehlt ein Drittel oder so.
Genau. Ja, ich glaube, das geht sogar einigermaßen. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie manche andere Schnittfassungen, aber natürlich gerade diese Kenpo-Schlagkanonaden von Jeff Speakman und solche Highlights fehlen dann teilweise da drin und paar blutige Einschüsse. Es ist einigermaßen okay geschnitten und man erkennt den Film noch da drin. Da gibt es wesentlich schlimmere Sachen aus den 90ern, aber ich würde kein Geld dafür ausgeben, sage es direkt so. Was ich auch noch sehr gerne mochte, ist, das heißt, auf Deutsch heißt der Running Out. Ich überlege gerade, wie der Originaltitel ist. Ich komme gerade nicht drauf, er wird mir bestimmt gleich irgendwann zwischendurch einfallen. Der ist mit Andrew Dice Clay als Bösewicht und die Hauptrolle hat diesmal eine Frau, Shannon Tweed, auch so eine B-Darstellerin, Ex-Frau von Gene Simmons, ich glaube auch mal irgendwie Model oder Playboy Bunny oder sowas in der Richtung, aber ist eben dann natürlich auch nicht, hat nicht ganz die Action-Credibility. Ich habe gerade nachgeguckt, der Film heißt im Original No Contest, so. Aber der schafft es, das Flair von Stirb langsam sehr gut rüberzubringen. Also die Action ist jetzt nicht ganz so souverän wie in manch anderen Filmen. Also da haben sie jetzt keine ehemaligen Kickbox-Champions verpflichtet, die das Ganze sehr souverän macht. Aber ich mag den vom Feeling unheimlich gerne und er ist relativ gut erzählt. Er ist hat noch ein einigermaßen brauchbares Budget. Hat eine ganz gute Besetzung. Also Robert Davi ist noch am Start, der auch schon im Original Stirb langsam dabei war. Roddy Piper, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Dann, was auch noch nicht schlecht ist, ist Cracker Jack
Oh ja.
mit Thomas Ian Griffith, eben ein Berghotel, was von Terroristen eingenommen wird. Auch, ja, der ist sehr, sag ich mal, der ist eher unoriginell von der Story her, weil du irgendwie, er leidet unter dem Tod seiner Frau, also ähnlich wie die Helden aus Lethal Weapon und Passagier 57. Es ist ein Die-Hard-Szenario im Schnee, was manchmal so Cliffhanger-Assoziationen hervorruft, aber er ist gut produziert, auch wenn man manche Modelltricks erkennt. Er ist relativ gut geplottet, hat eine schöne Besetzung. Also Wladimir Kulitsch, den die meisten außer der 13. Krieger kennen, ist als Schurke mit dabei. Ist auf jeden Fall eine runde Sache. Genau, dann noch zwei weitere würde ich noch nennen. Zum einen The Marine 2 von Roel Reine. Eben Stirb langsam beim Ferienresort mit einem Wrestler als Helden. Vielleicht nicht originell, aber tatsächlich, wie bei Roel Reine meistens sehr ansprechend gefilmt. Also so eine Art, er ist ja so eine Art Michael Bay des B-Films, würde ich sagen. Und die Kamera, gibt's eine Kampfszene, wo er mit zwei Typen kämpft, ist einfach die Kamera absolut dynamisch drin, was schon viel rausholt, genauso wie das Szenario mit dem Urlaubsresort, was man, glaube ich, sonst nicht so häufig hat.
Ski Resort gibt es noch mit Sean Astin, da gibt es noch einen. Wie hieß er noch gleich? Ein
Icebreaker.
Ski Resort. Icebreaker.
Den habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ja, der ist unterhaltsam, kann man sich mal geben. Aber ich habe ihn auch ganz ehrlich, ich hab den einfach so abgespeichert als 5-10 irgendwie, 5 von 10 mehr nicht. Ich weiß nicht mehr warum, wieso. So mittelmäßig halt, kann man sich mal geben.
Ja, würde ich mir auch mal anschauen. Ich glaube, Bruce Campbell ist der Bösewicht in dem Film,
Genau
oder?
richtig, ja.
Der hat auch
Genau richtig, ja.
in einer anderen Die Hard-Variante den Bösewicht gespielt, die ich aber absolut nicht empfehlen kann. Der Film heißt Dome 4 oder auch Chase Moran. Es geht um so Schurken, die ausbrechen und im All eine Kolonie besetzen. Und der Held ist auch da, um seine Frau zu besuchen. Es gibt sehr wirklich viele Stirb langsam Parallelen da drin. Und ja, aber der ist eigentlich fürs Fernsehen gedreht. Die Action ist statisch, die Sprüche sind Grütze. Und das Einzige, was ein bisschen bei Laune hält, ist irgendwie Bruce Campbell als durchgedrehter Bösewicht. Aber das reißt es auch nicht raus. Genau, und dann eben, was noch ein empfehlenswertes B-Movie ist Bloodfist 7 oder auch auf Deutsch hieß er Zero Con... Nee, Bloodfist 6, Entschuldigung. Ich weiß nicht, sagte die Bloodfist-Reihe was?
Nee.
Also die Bloodfest-Reihe sind Filme, die irgendwie alle mit John the Dragon Wilson sind, aber eigentlich inhaltlich nicht viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, es kann sein, dass er im zweiten die gleiche Figur spielt wie im ersten, aber danach wird das, also sind es immer neue Geschichten mit neuen Figuren und die einzige Gemeinsamkeit ist, dass Don the Dragon Wilson die Hauptrolle hat und es werden auch so verschiedene Genres abgeklappert. Der erste ist so ein Turnierfilm, der zweite auch, der dritte ist so ein Typ muss sich im Knast durchschlagen Film und so weiter und so weiter. Und der sechste eben ist eine Stirb-Langsam-Variante in einem Atomraketensilo. Ist jetzt nicht ganz so souverän wie jetzt eben Crackerjack oder Deadly Takeover, aber doch noch einer der besseren, hat mit Michael Blanks, dem Bruder von Billy Blanks, einen sehr agilen Gegenspieler. Also er ist der Chefbösewicht, aber einer der Vollstrecker davon. Das hat auch noch Spaß gemacht.
Einen habe ich dir auch noch. Und ich bin's gespannt, der wurde nämlich nicht genannt. Das ist ein thailändischer Film und der heißt Born to Fight. Den müsstest du eigentlich kennen. Nämlich.
Auf jeden Fall. Das ist ja Stirb langsam in einem Bergdorf.
Das ist ein Bergdorf, ein Dorf von Sportlern. Ich glaube, das ist ein Olympiadorf, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da hast du halt, das war im Zuge dieses Ong Bak und wie hieß der Nachfolger von Ong Bak noch gleich?
Revenge of the Warrior, oder? Genau, Tom genau. Jung, Revenge of the Warrior.
Genau, und das waren ja fantastische Martial Arts Filme, oder? Und ich habe das Gefühl, im Zuge dessen kam vor bald 20 Jahren, 18, 19 Jahren, kam Born to Fight, zumindest bei uns auf DVD, auf dem Markt, und da hat mich richtig weggeblasen. Es ging darum, ich glaube, da war irgendein Polizist, der hat irgendwas gemacht und hat da irgendwelche Gangster in Olympiadorf verfolgt und die Sportler müssen sich gegen diese wirklich brutalen Terroristen wehren und das ist einfach ein Action-Spektakel. In Die Hard-Szenario quasi, oder?
Genau, ja, ich glaube, es ist auch, ich meine, der Choreograf oder der Regisseur wäre auch irgendeiner von diesen Tony Ja-Kollaborateuren gewesen. Also ich meine, da gibt es so eine Connection zwischen den beiden. Auf jeden Fall, also tatsächlich hat er mir auch mehr Spaß gemacht als Ong Bak und Tom Jung-Kung, weil das Story-Gerüst doch noch besser funktioniert hat, auch wenn es dünn ist, aber gerade was da an Stunts und drin ist geisteskrank. Da gibt's doch, glaube ich, diese Szene, wo sie da auf diesen Trucks kämpfen und der Stuntman, sieht man nachher im Abspann, springt runter, prallt zwischen den Trucks hin und her und fällt dann auf so eine Matte, haarscharf an den Rädern vorbei, die ihn jederzeit überrollen könnten.
Richtig, richtig. Also das, wie damals diese Welle an Thai-Action-Filmen in den frühen 2000er, die war eigentlich fantastisch. Einfach storytechnisch waren die meistens absoluter Müll. Ich meine, da wurden ein Elefanten führt, im anderen weiß schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Also, ja, aber es waren einfach immer unfassbar anschaubare Werke und für mich, Born to Fight ist für mich deren Beitrag zu diesen Stirb langsam Rip-Offs.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo wir gerade beim asiatischen Kino sind, Stirb langsam Rip-Offs oder Stirb langsam Varianten, wir haben auch noch gar nicht über The Raid gesprochen.
Richtig, ja, voll, haben wir, das ist ja eigentlich, aber für mich passt es insofern nicht ganz, weil da muss der Polizist ja ins Gebäude rein und weil der Big Boss, der ist ganz oben, der muss sich da durchfighten, oder?
Es ist vielleicht wieder ein Grenzfall, natürlich ist aber so, irgendwann wird dieses Gebäude abgeriegelt und sie sind da drin gefangen. Natürlich kann man sagen, es gibt auch diese Gruppe, die nach und nach dezimiert wird, bis er halt zum Einzelkämpfer wird. Man kann natürlich, es ist vielleicht ein Stück langsam beeinflusster Film, kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wie Dredd.
Genau, wie Dredd, der die ähnliche Story hat. Ja, was man vielleicht noch zu The Raid sagen kann, was ich an The Raid unheimlich interessant finde, ist, dass er eigentlich ja fast schon ein Metafilm ist, der halt das Action-Kino so weit runterbricht, dass eigentlich kaum noch was mit Handlung ist. Es gibt am Anfang diese Lagebesprechung, die fast so also wie das Missionsbriefing in so einem Videospiel ist, so da ist der Böse, da sind seine Handlanger, das ist das Gebäude, wo du rein musst. Und dann geht es ja eigentlich nur noch um die Action, die darin stattfindet. Also wirklich, und es sind so viele Archetypen darin, so die Verbindung von dem Helden und einem Schurken und dieses Levelmäßige, wir müssen immer weiter hochkommen. Aber es ist halt wirklich fast schon, als ob man so den Actionfilm auf seine Struktur runterbricht, als ob nur noch das Skelett übrig bleibt.
Ja, und du hast mit Iko Uwais natürlich einen unfassbar geilen Hauptdarsteller gefunden, der diese, Gott, wie heißt die Martial Arts noch gleich?
Sealat macht er vor allem.
Silat macht er, genau. Das einfach mal, das war fast schon, ja, Seagal brachte das Aikido und der brachte uns das Silat quasi bei, also wie das ausschauen kann. Fantastisch im Film, einfach fantastisch brutal anzuschauen. Und naja, zu Recht wurde er für uns ja fast schon zum momentanen Action-Gott irgendwie. Denn was der macht, das hat effektiv Hand und Fuß, das kann man schon sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Was ist eigentlich mit Kevin allein zu Hause, wenn ich fragen darf? Entschuldigung, aber das ist ja eigentlich... Ja.
Es wird auch teilweise als Stirb langsam für Kinder bezeichnet. Könnte man. Aber wenn du Kevin allein zu Hause sagst, baust du mir noch eine schöne Brücke zu einem Nachtrag, den ich machen wollte. Nämlich du fragtest, wann ich das letzte Mal eine Stirb langsam Variante im Kino gesehen habe. Und ich kann verkünden, ich habe letzten Dezember eine Stirb langsam Variante im Kino gesehen. Und zwar Violent Night. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Ich könnte den auch hier haben.
Violent Night ist von den Leuten, die auch die John Wick Filme und Nobody gemacht haben. Und der Regisseur sagte auch, er bekam das Drehbuch mit so einem Post-it dran, wo stand stirb langsam mit einem echten Santa Claus. Und David Harbour spielt quasi den Weihnachtsmann, der eben abgenervt ist, versoffen ist, dass die Kinder nur noch Videospiele wollen oder Geld, und dann kommt er zu einer reichen Familie, deren Anwesen besetzt wird, und die kleine Tochter ist aber ein großer Weihnachtsfan und hat ein großes Herz, und er ist und er mag es auch nicht, wenn man ihn umbringen möchte, und dann fängt er an, in Stirb langsam Manie mit den Leuten aufzuräumen. Und also es ist tatsächlich genauso, es ist halt gerade Stirb langsam mit Action von den Leuten, die halt John Wick gemacht haben, und diese Erwartungen erfüllt der Film auch vollkommen. Der ist sehr unterhaltsam, lustig, tatsächlich hat seine Härten, ist gut besetzt mit John Leguizamo als Bösewicht, der hat sehr viel Spaß gemacht. Also den kann ich empfehlen. Das tatsächlich, er nimmt natürlich einige seiner Story-Ideen von Stirb langsam und Stirb langsam 2, also wenn man diese Filme sehr gut kennt, dann sagt man, ja, das hat er daher. Er referenziert Stirb langsam und Kevin allein zu Hause auch direkt, also werden im Dialog genannt. Aber das war tatsächlich mal wieder eine Stirb langsam Variante auf großer Leinwand.
Was ich noch sagen wollte, es ist ja nicht nur so, dass im Kino diese Formel, diese Stirb langsam Formel immer wieder zweckentfremd wurde. Nein, auch in Fernsehserien wurde diese Art des Filmmachens immer wieder benutzt. Und wir haben da einige Beispiele mal rausgesucht. Zum einen in der Serie Alias, da gab es die Doppel-Episode Die Box, wo Quentin Tarantino mitgespielt hatte übrigens. Und es ist über 10 Jahre her, wo ich Alias letztes Mal gesehen habe, aber ich glaube, er war der Bösewicht, der da die Zentrale noch gleich SD6 übernommen hat. So habe ich es in Erinnerung. Man darf mich gerne korrigieren. Kennst du alles, oder?
Ich kenne von Alias die erste Staffel. Ich weiß nicht, war das in der Staffel oder war es in einer späteren Staffel?
Ich glaube, es war eine spätere Staffel.
Also ich wollte die Serie mal wieder weitergucken, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft.
Die war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Jennifer Garner hat super gemacht. Das hat, was ich noch weiß, das ist zumindest relativ gut. Aber das ist auch nicht mehr viel. In Battlestar Galactica, in der neueren Serie, auch von 2004, also auch schon nicht mehr so neu, war 20 Jahre, verdammt nochmal. Aber da haben sie auch eine Die Hard-Episode gemacht, wo ein Aufstand stattgefunden hat auf einem dieser Regierungsschiffe. Da war gerade ein Kongress und da mussten unsere Helden sich gegen diese Bösewichte erwehren. Und natürlich im Star Trek-Bereich habe es diverse dieser Folgen gegeben. Und wenn ich eine raussuchen kann, dann Starship Mine von Star Trek The Next Generation. Da ging es darum, dass das Schiff gerade in einer Station angedockt war und die Crew musste zwecks einer Säuberung des Schiffes, die wollten da so eine Partikelstrahlenwaffe, alle, keine Ahnung, Umweltpartikel auf dem Schiff säubern, aber Captain Picard wollte noch kurz zurückgehen, um seinen Sattel zu holen, denn er konnte da auf dem Planet reiten gehen, und hat dann bemerkt, dass da einige Terroristen an Bord sind, die die Antimaterie oder so des Schiffes klauen wollen, und hat sie auch im 10-Kleine-Jägermeister-Verfahren einen nach dem anderen dezimiert. Ganz klare Anleihe an John McClane damals. Vielleicht nicht ganz so brutal umgesetzt, leider. Ja, halt Star Trek, naja. Aber sie haben es versucht.
Ja, ich kann da noch zwei Beispiele nennen. Also ich weiß nicht, ob du die Serie Human Target nennst. Kennst?
Mhm, klar.
Da gab es, glaube ich, auch mehrere Folgen, die so eine Art Stirb langsam Variante sind, wenn der Held bei seinem Auftrag irgendwo ist, wo irgendwelche übelläunigen terroristischen Radaubrüder rumlaufen. Und tatsächlich, was auch sehr interessant ist, ist Chuck. Weiß nicht, ob du Chuck mal gesehen hast.
Leider noch nie gesehen.
Ist eine tolle Serie und gerade Leute mit unserem Filmgeschmack und unserer Filmsozialisation werden, glaube ich, darin sehr angesprochen. Und es gibt eben auch eine Folge, sie arbeitet als Teil der Nerd Herd im Bymore-Markt, der die Hauptfigur, der eben die Prämisse ist, ihm wird ein Spionagegerät eingesetzt, mit dem er halt irgendwie urplötzlich irgendwelche Spionagefähigkeiten aktivieren kann, also sowohl körperlich als auch geistig. Und dann wird dieser Bymore-Markt in einer Episode von Terroristen, die nehmen die Geiseln da. Und lustigerweise taucht dann der Bruder von Al Powell auf, also es ist, und dann glaube ich am Ende sogar Al Powell selber, der von Reginald Bell Johnson wieder gespielt wird, irgendwie so, was war da, ist jetzt auch lange her, dass ich Chuck gesehen habe, aber es ist eine sehr, sehr lohnenswerte Serie und die Episode ist halt voll mit Stipp langsam Anspielungen und lohnt sich auf jeden Fall sehr, wenn man das mag.
Ja gut, in Sachen Anspielungen, da kann man auch noch Brooklyn Nine-Nine erwähnen, da wird ja fast schon Stipp langsam in jeder zweiten Episode referiert, also da referenziert, also es ist ja unfassbar, was da an Stipp langsam Sprüchen auf uns zugelassen wird. Wunderbar.
Auf jeden Fall, und natürlich gibt es sogar den Besuch am Original-Schauplatz von Die Hard, wenn sie in diesem, das war ja das damalige, da glaube ich heute noch Firmengebäude von Fox, das sie umdekoriert haben und dann können Jake Peralta und seine Crew mal da vorbeischauen und sich das aus erster Hand anschauen.
Ist auch speziell, ich habe es ja auch gemacht, ich bin in Los Angeles zum Fox Plaza gefahren, bin quasi wohl wie Al Powell wohl da unten mit meinem Mietwagen rumgefahren, einfach mal um zu schauen, ah, so spielt's, sieht irgendwie nicht so aus, wie ich es erwartet habe. Ist halt Hollywood, ist alles ein bisschen anders, aber ich verstehe völlig, ich hätte es genau das Gleiche gemacht. Und Bruce Willis, der ja vor einem Jahr sich zurückgezogen hat vom Filmbusiness, weil er jetzt, man weiß es ja leider jetzt auch an Demenz, also man weiß es jetzt auch. Da gab es vor ein paar Monaten noch eine Instagram-Story, ich glaube, seine Tochter hat sie hochgeladen. Bruce Willis auf dem Dach vom Nakatomi Plaza. Ganz ehrlich, das war schon schön. Das hat mir gefallen.
Auf jeden Fall. Ich würde noch zwei Sachen vielleicht mit dir besprechen wollen. Und zwar zum einen, wir hatten ihn kurz erwähnt, aber wir müssen vielleicht nochmal drüber sprechen, da sind wir wieder im Die Hard Randgebiet. Was ist mit Speed? Ist das für dich eine Die Hard Variante oder nicht?
Ja, Speed eigentlich nicht. Aber aus dem einfachen Grund, es ist ein Geiselszenario, du hast einen Cop, der sich wehrt, aber der ist Teil der Geiseln. Der muss sich auch nicht verstecken. Da ist da, es gibt bei mir nicht das gleiche Gefühl wie bei so einem Stipp langsam Ripoff, dass ich mich quasi rumsneaken muss und mich verstecken muss und speziell klug sein muss. Nee, er muss einfach sehr gut die Situation antizipieren und versuchen, einen Weg zu finden, die Leute aus dem Bus zu kriegen und den Bösewicht zu kriegen, aber nein, für mich ist es kein Name, für dich schon?
Nee, für mich auch nicht. Also tatsächlich auch eben diese räumliche Distanz zwischen Schurke und Held ist auch was für mich ganz klar gegen eine Die Hard-Variante spricht. Abgesehen davon eben auch so diese Idee, dass da langsam Leute dezimiert werden. Es gibt einen einzigen Bösewicht in dem Film. Das ist vielleicht ein Film, der wieder im Stipp langsam Randgebiet wildert, aber für mich gehört er nicht dazu.
Und Speed 2?
Speed 2.
Das hat andere Probleme, oder?
Ja, ich meine, es ist vielleicht eher ein Die Hard Rip-Off, aber auch da, wir können, glaube ich, im Nachhinein Keanu Reeves beglückwünschen, dass er gesagt hat, nee, für den Quatsch stehe ich nicht zur Verfügung.
Ich meine, Speed 2 hat wirklich andere Probleme. Ich werde der einst mal mit dem Kollegen Michael, Cinefreak, also unserem Liquid Love Forum, mal über Speed 2 sprechen, denn der hat, ich glaube, einen Sweet Spot für den und ich will das mal challengen dann, mal sehen.
Ich muss zugeben, ich fand ihn damals auch im Kino nicht so verkehrt, aber natürlich, man kam im Kino, da war ich 13 oder 14 oder wie alt und dann sieht man diese Szene, wenn das Schiff sich am Ende da reinfräst und dann denkt man so, ach ja, das war ja doch ganz gut, aber wenn man ihn nochmal zu Hause sieht, dann fallen also wie die Schwächen doch ziemlich übel ins Auge gefallen.
Also ich will es gar noch nicht vorwegnehmen. Die größte Schwäche ist für mich die Zentrierung auf Sandra Bullock. Denn ihr Mann, der Jason Patrick da, das ist Keanu Reeves für Arme, der spielt gar keine Rolle in dem Film. Und Annie war einfach zu nervig und zu quiekend. Es war nicht die Annie aus dem ersten Film.
Also, abgesehen davon, dass einfach auch Jason Patrick, man muss es leider sagen, nicht das Charisma mitbringt von Keanu Reeves. Also, aber fräsen uns nochmal ganz kurz durchs Randgebiet von der Die Hard-Filme durch. Hardboiled, Die Hard-Variante oder nicht?
Hardboiled, ich habe den lange nicht gesehen, aber spielt aber die letzte Hälfte spielt auf im Spital, oder?
Genau, und am Ende wird, also in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel, wird das Krankenhaus von Gangstern besetzt und Joey und Fat und sein Kollege, der Undercover Cop, müssen eben ja einfach für reinen Tisch sorgen.
Man könnte es eigentlich schon dazu nehmen, aber bei mir ist mir die Spannung, die kommt bei mir damals nicht auf, weil es war einfach nur ein Actionspektakel.
Ja, also ich glaube auch, ich würde ihn auch, ich tue mich auch etwas schwer, weil erstmal ist es eben nur die Hälfte oder ein Drittel des Films, was in diesem Krankenhaus spielt. Und es ist schon eine andere Art von Film. Es ist ein sehr geiler Film auf jeden Fall. Es ist ein John Woo wieder auf der Höhe seiner Kunst. Total, aber eben, was du sagst, diese Idee von, man ist subtil, man versteckt sich, man versucht irgendwie zu taktieren. Es ist ja wirklich da einfach, mit geballter Feuerkraft wird da alles über den Haufen geballert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Es ist eben eine andere Art von Action, würde ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Das ist für mich kein Stirb langsam Ripoff. Nein.
Genau, eben noch zwei andere Filme, die ich auch nicht dazu zählen würde, die manchmal auftauchten. Ich hatte schon mal gelesen, dass jemand am Wilden Fluss mit Meryl Streep als sehr reduzierte Die Hard in einem Rafting-Boot-Variante gezählt hat.
Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Hab den nie gesehen.
Mit Kevin Bacon ist einer der Schurken, meine ich. Und sie machen so eine Rafting-Tour und werden als Geiseln genommen, aber für mich ist das wirklich eher so eine Art Geisel-Survival-Thriller. Also ansonsten. Und wenn wir jetzt, das ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, als wir über Broken Arrow und so weiter gesprochen haben, wenn man so weitere Spielfelder nimmt, Hard Rain, quasi stirbt langsam in einer überfluteten Stadt. Würdest du ihn dazu zählen oder nicht?
Ja, wenn man da wirklich mal so einen Cousin haben will am Familienfest von Stirb langsam 3 vielleicht, der ja auch in der Stadt spielt, dann kann man es vielleicht machen, ja.
Ja, ich tue mich auch schwer. Und noch eine etwas, was vielleicht auch, was auch wieder daran geht, ist Deep Blue Sea, stirbt langsam unter Wasser mit Haien als Gegner.
Ja.
Ich glaube,
Das müssen wir so sagen, ja.
das könnte man sagen. Und mit Randy Harlan kommt auch die nötige Die Hard Credibility in den Film rein.
Ja, das ist absolut richtig. Ach Gott, das ist ja, stimmt langsam mit Hein. Großartig. Das müsste eigentlich auf dem Cover stehen.
Genau. Guck mal. Also, Warner, wenn ihr jemals eine Neuauflage macht, ihr wisst, welchen Spruch ihr draufpacken müsst. Dann bin ich auch durch mit allem, was mir noch eingefallen ist. Ein Film, der mir noch sehr gut gefällt, der auch eine astreine Die Hard-Variante ist, den wir noch nicht genannt hatten, ist Total Risk mit Jet Li. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe den auch jetzt in der Recherche für diese Episode den mal auf meine Must-See-List geschrieben. Ich werde den mal noch nachholen. Aber du weißt ja noch von der Police Story-Episode, dass asiatisches Kino und ich, wir sind nicht immer ganz gut zueinander.
Ich glaube, er hat schon diese komödiantischen Einlagen, die dich, glaube ich, ein bisschen vergraulen könnten. Er hat so Parodien auf Jackie Chan und Bruce Lee darin. Vielleicht ist es aber auch wieder dann für dich lustiger, wenn man sich über Jackie Chan lustig macht. Aber man muss sagen, wenn jetzt das Geblödel aufhört, dann ist die Action doch relativ hart und relativ ernst. Die Mischung funktioniert für mich überraschend gut, aber ich kann auch verstehen, wenn du ihn nicht mögen würdest. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ja, Dominik, das ist ein Film für dich.
Du kannst nicht mit gutem Gewissen mir das antun, das verstehe ich. Aber er ist auf meiner Liste, die ich im Leben mal noch abarbeiten muss irgendwann.
Genau.
Sehr gut. Sind wir durch, lieber Nils? Haben wir es geschafft?
Ich glaube ja, ich glaube, ich bin ausgetalkt. Ich hoffe, wir haben genug auch wenn das so ein bisschen ungeordnet war, genug unsere Definition der Stirb-Langsam-Formel dargebracht und den Leuten hoffentlich ein paar Filmtipps an die Hand gegeben.
Aber das ist ja auch die Idee. Ich will, dass die Leute hierher kommen, die Episode anhören, denken, oh, den könnte ich mal sehen, danke für den Tipp. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir was Gutes gemacht und hat diese Episode ihren Zweck mehr als nur erfüllt. Und dann, lieber Nils, hoffe ich, du schaust mal wieder bei mir vorbei. Wir werden sicher wieder ein Thema finden, wo wir quatschen können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gibt es sicherlich ein paar Ideen, was wir machen können.
Und ja, meine Damen und Herren, das war der Nils, der McLean vom OFDB, auch zu finden im Liquid Love Filmforum, dem Forum von actionfreunde.de, wo der Nils sicher schon im vierstelligen Bereich Texte geschrieben hat. Das kommt, du hast sicher 1000 Reviews verfasst, oder mindestens.
Naja, das kommt hin.
Das kommt hin, da habe ich mal nicht gelogen. Also schaut mal rein im Forum und dann könnt ihr mit ihm und auch mit mir sprechen. Ich heiße da John Clark. Und ansonsten schalt wieder ein hier im Action-Cult-Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss.
Tschüss.